Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, und um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen, an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Und auch heute geht es wieder um eine besondere Persönlichkeit. Und ich muss sagen, das ist eine Persönlichkeit, mit der ich zu Anfang nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte, muss ich ehrlich sagen. Also sicherlich, meine Schulzeit überliegt schon lange zurück, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie mit ihm zu tun hatte. Andererseits hat er so viel nachgedacht, dass im Prinzip unser ganzes Leben sich nach und nach nach ihm mehr oder weniger gerichtet hat. Denn die ganzen Ideen der Französischen Revolution oder der Unabhängigkeitserklärung der USA oder überhaupt, was sind Menschenrechte, die gehen auf ihn zurück. Und jetzt ist die Frage, was war er? Oder wer war das? Man sagt zu ihm, er war einer der Begründer der Aufklärung, also ein Philosoph. Immanuel Kant. Immanuel Kant wurde in eine Zeit geboren, sagen wir mal, Zeit der Aufklärung, sagt man ja dann auch. In Neuengland gab es die Revolution, dass man also sich unabhängig machen wollte gegen die Engländer. Also die USA wurde gegründet. In der Zeit gab es die Französische Revolution, offensichtlich auch mit seiner Hilfe und mit seinen Gedanken. Ein Alexander von Humboldt zog seine Kreise in Südamerika. Ein Karl Philipp Gauss forschte in Richtung Mathematik. Friedrich der Große herrschte, oder davor Friedrich Wilhelm II., also seine preußischen Könige, die auch für ihn mehr oder weniger verantwortlich waren. Mozart lebte, Beethoven lebte und. Also das war so seine Zeit, sodass du dir also ungefähr vorstellen kannst, wann hat er denn eigentlich gelebt. Und vielleicht kennst du sogar den Spruch von ihm: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Man denkt, na, das ist ja wie ein Sprichwort, nicht? Also, ja, nur dass dieses Sprichwort durch ganz langes Nachdenken entstanden ist, und zwar durch Immanuel Kant. So, aber nur ganz kurz, wie ist er denn dazu geworden? Also, Immanuel Kant wurde 1724 geboren, Mutter Dorothea war Regina Dorothea und Vater Johann Georg, er war Sattlermeister, also nichts Besonderes. Sie waren streng gläubig, entsprechend ist er natürlich auch so aufgezogen worden, und das Ganze in Ostpreußen, also Königsberg. Wir sagen heute Kaliningrad. Es war relativ schwer, natürlich für ihn die Schule zu finanzieren. Trotzdem hat es besonders seine Mutter großen Wert darauf gelegt, und er kam mit 16 Jahren schon zur Uni. Ja, aber dann war es das auch. Natürlich hat er sich für alle möglichen Sachen interessiert. Also er hat sich für Physik interessiert, für Geografie, für Anthropologie und viele, viele andere Sachen. Irgendwann musste er aber Geld verdienen und machte das als Hauslehrer. Also, und kam dann irgendwann auch mal wieder zur Uni zurück und wollte eigentlich dort lehren, hatte dann das auch irgendwann mal gemacht. Also er hatte offensichtlich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt und hat vor allen Dingen von Anfang an einen Wahnsinns-Tagesablauf gehabt. Und das hat er wirklich über Jahrzehnte durchgehalten. Und das ist etwas, was zum Beispiel sagt, wow. Als ich zum Beispiel von dem Immanuel Kant das Mindmap gezeichnet habe, ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal tatsächlich, ich beginne den Tag wie er. Und jeder Tag begann bei ihm um 4.45 Uhr mit dem Frühstück, 2 Tassen Tee, eine Pfeife. Aber die Pfeife habe ich weggelassen, die 2 Tassen Tee habe ich getrunken. Ich bin auch um 4.45 Uhr aufgestanden. Und und dann habe ich mich tatsächlich mit seinem Thema beschäftigt, so wie er das übrigens auch gemacht hat. Als er dann nämlich später in der Uni war, also er wurde ja dann auch wirklich Professor, mit 46 aber erst, also ganz, ganz spät eigentlich, später sogar noch Rektor von dieser Universität, aber als mehr oder weniger Universalgelehrter. Also er hatte bis zu dem Zeitpunkt schon so viel drauf, dass er, also, warte mal, ich glaube mal 12 Fachrichtungen unterrichtete. Und das ist nicht deswegen gewesen, weil da so wenig Professoren waren und da Personalmangel war, sondern weil er eigentlich in vielen Sachen oder fast allen Sachen irgendwie mitreden konnte. Ja, und er bereitete sich also dann akribisch vor bis ungefähr um 7. Dann hielt er seine Vorlesung. Ja, oder unterrichtete irgendjemanden von 7 bis um 11. Von 11 bis um 12.45 Uhr war bei ihm Nachdenken angesagt. Er dachte dann nach. Sicherlich schrieb er dann auch viele Sachen dabei auf. Und dann gab es Mittagessen, allerdings nach, also immer auswärts. Und ganz wichtig ist, er war ja einer, der nie aus Königsberg rauskam. Wollte er nicht. Er wollte zu Hause seinen Kokon haben, um nachdenken zu können, um all das zu lernen, was irgendwo geschrieben stand. Aber er holte sich ganz gezielt immer zum Mittagessen tolle Leute, die lud er ein. Und dann hat man darüber geredet. Und er hatte auch dort so ein Prinzip. Also man sollte eigentlich nie länger als 10 Minuten über ein Thema reden. Dann wurde gewechselt und dann wieder wechselt. Und wenn man das jetzt also, sagen wir mal, 40 Jahre durchzieht, dann kommen unfassbar viele Informationen ins Hund. Und dann darüber konnte er dann wieder nachdenken. So, und nach dem Mittagessen, dann wurde gelesen und geschrieben. Und zwar genau bis 19 Uhr. Und um 19 Uhr begann der Spaziergang. So, und der war so exakt 19 Uhr begonnen, dass also die Leute aus Königsberg danach, so sagt man, ihre Uhren stellten. So, und wie war er? Also pünktlich, exakt, diszipliniert, selbstdiszipliniert in jedem Fall. Er hatte also noch einen Diener zu Hause, das war so ein altgedienter Soldat, und er hatte immer den Auftrag, sollte ich mal nicht pünktlich um 4.45 Uhr aufstehen wollen, weil ich einfach zu müde bin und so, dann prügelst du mich raus, so ungefähr. Es war auch so, dass er wohl, es wird ihm jedenfalls nachgesagt, dass er nicht wahnsinnig viel gelacht hat, aber unglaublich tolle Anekdoten erzählen konnte. Ja, also er war ein sehr beliebter Unterhalter. Aber was ihn wahrscheinlich wirklich absolut ausmachte, war seine wahnsinnige Neugierde auf alles. Vielseitig interessiert. Er hat so viel gelesen. Hat dann natürlich als Philosoph also bestimmte Sachen geschrieben, worauf sich nachher andere immer wieder berufen haben. Also 3 Bücher hat er geschrieben. Eigentlich hat er mehr geschrieben, aber die Klassiker sind Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Warum hat er die geschrieben? Weil er sich selber 4 Fragen gestellt hat. Also 3 Fragen, und die gipfelten dann in einer 4. Also das erste, worüber er immer gegrübelt hat: Was kann ich wissen? Also wo liegen meine Grenzen? Was kann ich aber rauskriegen? Welche Naturgesetze sind noch nicht erforscht, könnten aber noch erforscht werden? Dann ist die Frage, was soll ich tun? Also wie verhalte ich mich damit, was ich dann also weiß? Dann geht es nämlich um Ethik und Moral. Was darf ich hoffen? Also wiederum, wie sicher ist das, was ich nachher weiß? Oder gibt es überhaupt einen Gott? Oder kann man ihn überhaupt beweisen oder kann man ihn nicht beweisen? Was ihm natürlich dann die Kirche natürlich entsprechend angelastet hat. Als er das dann in Frage gestellt hat, er sagte, ich will ja nicht sagen, dass es Gott nicht gibt, aber man kann es nicht nachweisen. Ja, so, Punkt. Und das gipfelt da alles nachher in den Fragen, also was ist der Mensch? Das in einer Zeit, in der die Könige und Fürsten das Sagen hatten und die Kirche. Und nun kommt da einer, der ganz viel Ahnung hat, der anerkannt ist, der wirklich ein wahnsinniges Wissen hatte, also praktisch so ein wandelndes Lexikon. Denn ich nenne mal ein paar Fächer, die der Immanuel Kant unterrichtet hat. Übrigens als sehr, sehr gute Lehrer wird ihm nachgesagt, ja. Also Geografie finde ich schon mal cool. Ich bin ja selber Geolehrer. Anthropologie, Pädagogik, Naturrecht, Astronomie, Theologie, Physik, Mechanik, Mathematik, Moralphilosophie, Metaphysik und Logik. Ein unfassbares Kompendium. Und dann kommt noch immer dazu, immer diese Phase, ich denke über bestimmte Dinge nach. Wenn er dann zu einem Schluss gekommen ist, hat das dann aufgeschrieben. Und einige seiner Ideen hat das, und das war wiederum eine ganz große Kunst, also man kann das ja ganz verklausuliert aufschreiben, dass es eh keiner richtig schnallt. So ein paar Zitate sind dann schon fast wie Aphorismen. Also ich habe ja schon gesagt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das heißt also, wenn er gefragt wurde, wie moralisch muss ich denn sein, wenn ich das beispielsweise umsetze, ins eigentliche normale Alltagsleben, dann müsste eigentlich der ewige Friede herrschen. Denn er hatte nämlich auch noch gesagt, also zum Beispiel, handle stets so, dass man dein Handeln zum Gesetz machen könnte. So, das heißt also, sagen wir mal, gibt es ja diese berühmte Metapher, jemand ist ein Bankräuber. Also im Prinzip kann man ja sagen, ja okay, es gibt keine Regeln, aber bitteschön, du kannst natürlich eine Bank ausrauben. Aber das bedeutet ja auch, das ist ja dann ein Gesetz, wenn du jetzt so handelst, dass du ein Bankräuber bist, okay, man darf also Banken ausrauben, dann machen wir ja ein Gesetz draus, Banken kann man ausrauben. Dann bedeutet das ja für dich auch, wohin mit deinem Geld? Du kommst ja nirgendwo mehr, kannst es nirgendwo mehr anlegen, nirgendwo ist dein Geld mehr sicher. Also musst du schlussendlich sagen, ich glaube, ich habe nicht gut gehandelt, denn wenn dann daraus ein Gesetz würde, wäre es nicht so toll. Nicht? Also wenn einer sagt, okay, ich gehe mal heute nicht zur Arbeit, so okay, kannst du ja machen. Was bedeutet denn das? Plötzlich geht aber auch der Busfahrer nicht zur Arbeit, plötzlich geht der Bankangestellte nicht zur Arbeit oder der Lehrer oder wer auch immer. Okay, scheint also nicht das allerbeste Handeln gewesen zu sein und das ist so auf den Punkt gebracht, finde ich genial. Als er übrigens gefragt wurde, gibt es denn nun einen Gott? Ja, der sagt, naja, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, also, aber ich habe einen Vorschlag. Lebe so, als wenn es einen Gott gäbe. Und damit war er im Prinzip raus, hat aber so einen tollen Hinweis gegeben. Er sagt, ja klar, also man sollte schon einigermaßen gut sein, ein guter Mensch werden und dann müsste eigentlich alles klappen. Das heißt also, er hat sich wirklich Gedanken gemacht darum, zum Beispiel um den ewigen Frieden. Und, was den Menschen selber betrifft, also was ist denn der Mensch? Und dann kam er zu dem Schluss, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum. Oh, das in einer Zeit der Könige und der Fürsten und so weiter. Naja, also das war eine Revolution im Denken und diese Revolution äußerte sich dann später, dass die Menschen tatsächlich ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben und nichts mehr Gott gegeben gesehen haben und dann in Frankreich dann das Gefängnis, die Bastille, gestürmt haben. Ja, und dann ging also praktisch die Französische Revolution los. Da gab es ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nicht? Also dieser Slogan. Und gleichzeitig sind ja dann in Frankreich vor allen Dingen diese Ideen dann auch übernommen worden. Und da ja ein gewisser Thomas Jefferson damals in Paris, ich glaube, der Außenminister der USA war oder jedenfalls der Neuengland-Staaten, kriegte der davon natürlich viel mit. Man traf sich und dann mehr oder weniger die Unabhängigkeitserklärung mit all seinen Vorzügen und so dann dort reingeschrieben. Fünf Sachen hat Kant dann auf den Punkt gebracht. Und zwar war das so einmal: traue dich, deinen eigenen Verstand einzusetzen. Wünschte ich mir von einigen Schülern in letzter Zeit. Ja. Beweisen ist besser als glauben. Ist natürlich nicht so nett für die Kirche. Ne? Gewaltenteilung in einem Staat sollte es geben. Also Gewaltenteilung heißt, also eigentlich müsste, wenn der Staat fair ist und gut und demokratisch aufgebaut ist, darf nicht alle Macht bei einem einzigen Menschen sein. Es gibt auch Potentaten, die, ja, sagen wir mal, nicht so klug sind oder keine weisen Entscheidungen treffen oder sehr selbstherrlich sind. Und da wäre es ganz gut, wenn man da so eine Gewaltenteilung hat, nämlich die gesetzgebenden Sachen und die durchsetzenden Sachen, Exekutive, Judikative und, so, das fällt mir jetzt nicht ein, Exekutive, Legislative, natürlich so. Also diese drei sollten tatsächlich getrennt sein voneinander, nicht in einer einzelnen Person einsetzen. So, und dann haben wir noch die Menschenrechte, natürlich, ich habe schon gesagt, also vor allen Dingen Recht auf Leben, Freiheit und das Recht auf Eigentum. Dann sind noch etliche andere Rechte dabei gewesen. Und als letztes die Glaubensfreiheit. Einer derjenigen, die ihn sicherlich auch sehr, sehr gut gefunden haben, obwohl er eigentlich in einer Situation war, die durch ihn negiert wurde, war Friedrich der Große. Und vor allen Dingen allerdings, als er noch nicht der Große war, sondern nur Friedrich. Also im Jugendalter, als er noch in Rheinsberg mit seinen Freunden sich getroffen hatte und sich und dort mit tollen Leuten philosophiert hatte. Und dann kamen natürlich auch solche Ideen und sagt, Mensch, wir haben hier eine neue Zeit und ich werde auf jeden Fall hier nicht König werden. Ich muss auch abhauen. Er ist ja sogar geflüchtet und dafür wurde er dann später sein Freund geköpft. Aber er hatte halt diese ganzen Ideen von dem Kant teilweise übernommen. Als er dann König wurde, hatte er ja auch etliche Reformen durchgesetzt. Unter anderem ja auch die Religionsfreiheit. Und er sagte, jeder lebe nach seiner Fasson. Du kannst Hugenotte sein, du kannst Christ sein, du kannst Jude sein. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du bist ein Diener des Volkes oder eigentlich von mir. So, und er hat ja dann auch unter anderem die Hugenotten aus Frankreich zu sich geholt, um zum Beispiel das Oderbruch trocken zu legen. Und andererseits hat Friedrich der Große aber auch gewusst, aber vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif. Also wenn, dann müssen wir diese Reformen so machen, dass zum Beispiel das Volk das gar nicht so richtig merkt. Wir werden so eine Bildungsreform machen. Also ich möchte, dass meine Untertanen lesen und schreiben lernen. Ich möchte, dass sie sich besser ernähren können. Ich möchte, dass zum Beispiel die Folter abgeschafft wird. Aber das wurde nie so offen gesagt. Also er sagt nicht, dass die das falsch verstehen. Er sagt, oh cool, jetzt gibt es keine Folter mehr. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Also Anarchie wollte er natürlich auch nicht. Naja. So, was hat denn nun Immanuel Kant alles bewirkt? Ich habe ja schon einiges genannt. Also im Prinzip ist er der Vater der Menschenrechte oder einer der Väter der Menschenrechte. Ja. Die EU basiert im Prinzip auf seinen Ideen, gemeinschaftlich was Gemeinsames schaffen. Die UNO basiert darauf, nie wieder ein so großer Krieg, auch wenn das im Moment noch nicht funktioniert. Und vor allen Dingen hat er ganz großen Einfluss gehabt auf die Kunst, also auf die Literatur vor allen Dingen. Also Lessing, Goethe, Schiller, also Literatur zur Aufklärung hin zur Naturwissenschaft, Liebe zur Forschung, lieber forschen als einfach nur so hinnehmen. Traue dich deines eigenen Verstandes zu dich zu bedienen. Schöner Spruch. Okay, mit dem möchte ich auch enden. Bis zum nächsten Mal, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.
Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.
Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.